Hi, ich bin Pascal, herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast, ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zur ersten neuen Folge im Jahr 2026. Und für dieses neue Jahr, für 2026, wünsche ich euch natürlich, ja klar, allen voran ganz viel Gesundheit, Freude und Erfolg, aber auch ganz viel Leichtigkeit für die Themen, mit denen ihr gerade vielleicht struggelt. Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Und das wünsche ich natürlich auch meinem heutigen Gast, der hier ist. Das ist Marco Ludwig. Hallo und herzlich willkommen.
Moin, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gerne, ich freue mich. Wir beide kennen uns schon ein paar Jahre länger über das Radio. Bevor ich euch Marco aber vorstelle, habe ich gedacht, mache ich es mal anders. Ich mache ein kleines Rätsel. Ich habe mir drei Geschichten, was heißt ausgedacht, es gibt jetzt drei Fakten für euch über Marco. Und ihr dürft euch aussuchen, welche davon wohl stimmt. Welche davon die richtige ist. Dann könnt ihr, wenn ich euch die drei jetzt genannt habe, könnt ihr mal auf Pause drücken oder so, oder vielleicht in die Kommentare schreiben, wenn ihr mögt, was ihr glaubt, was zu Marco passt. Also, Geschichte A wäre, Marco ist gerade Weltmeister geworden, und zwar bei Zauberei mit Kartentricks. Könnte das zu Marco passen? Zauberei mit Kartentricks, Weltmeister. Oder aber wurde ein Planet nach Marco benannt? Könnte auch sein, könnt ihr mal sagen. Ich finde es übrigens großartig, wie du es schaffst, deine Gesichtszüge im Zaum zu halten. Also richtiges Pokerface. Das würde für die Karten sprechen. Oder aber Marco kann ein ganzes Glas weiße Bohnen in den Mund nehmen und dabei trotzdem Zungenbrecher aussprechen. Ich finde ehrlich gesagt, ich würde alles drei gerne sehen oder hören oder deine Kinder auch.
Ich habe mir Letzteres gerade vorgestellt.
Ja, mit den Bohnen vor allem. Ne? Ja. Wir können da vielleicht nochmal eine zweite Folge machen. Vielleicht habe ich dich jetzt auf eine Idee gebracht. Also das mit den Bohnen ist es tatsächlich nicht. Nein, ich löse auf. Es wurde mal ein Planet nach Marco benannt. Marco ist nämlich Leiter der Sternwarte hier in Neumünster. Wir haben ganz viele Geschichten, ganz viele bewegende, spannende Geschichten, über die wir sprechen können. Aber erzähl erstmal das mit dem Planeten. Wie ist es dazu gekommen?
Das war im Jahr 2021. Ich wusste da gar nicht, wie mir geschieht, denn das war nicht meine Idee. Die Benennung von Himmelskörpern ist generell so ein schwieriger Prozess. Da gibt es bestimmte Regeln, die eingehalten werden müssen. Ja. Das kann nicht jeder und das kann man sich auch nicht kaufen. Und letzten Endes wollte ich morgens zur Schule, habe meinen Computer hochgefahren und dann pinkten mir Facebook-Nachrichten auf. Und da wurde mir gratuliert von verschiedenen Sternfreunden. Ja. Und ich wusste gar nicht, wieso gratulieren die mir? Was ist denn passiert? Und dann hat mir einer einen Link geschickt und dann habe ich da Informationen von der Internationalen Astronomischen Union gesehen. Ja. Und unter anderem stand dort, dass jetzt ein Kleinplanet existiert, der meinen Namen trägt.
Ist doch irre sowas, oder?
Es war eine großartige Überraschung und ich habe dann auch rausgefunden, wer dahinter steckt. Letzten Endes war das ein Sternfreund von mir, Dr. Erik Wischnewski aus Kaltenkirchen, der gemeinsam mit dem Entdecker dieses Asteroiden, dieses Kleinplaneten Wolfgang Ries aus Österreich, das Ganze so sich ausgedacht hat. Und das war letzten Endes eine Wertschätzung dafür, dass ich mich für die Sternwarte engagiere.
Ja, ganz großartig. Und was für eine riesengroße Ehre auch einfach. Ne? Also ich meine, wer kann das schon von sich behaupten? Ich meine, man kann ja heutzutage Sterne kaufen oder, wobei das ja auch alles eher so, ich da sag mal, Bauernfängerangebote sind.
Ja, das ist leider nicht echt.
Ja, genau. Ja. Und jetzt, ich sehe gerade, wie viele Leute in Tränen ausbrechen. Aber so habe ich meinen Mann kennengelernt. Nein, das ist leider so. Oder auch irgendwie Stücke auf dem Mond zu kaufen. Wobei, da gibt es ja, was das Thema internationales Recht und Immobilien angeht, da sind die Leute sich immer noch nicht einig, ob das nicht wirklich funktioniert. Aber dass ein Planet deinen Namen trägt, sag mal kurz, wie heißt der dann mit vollem Namen, dieser Kleinplanet?
Der Name ist Marco Ludwig tatsächlich, in einem zusammengeschrieben. Er hat auch noch eine Nummer, das ist die Nummer 229723.
Okay, also falls ihr irgendwelche Himmelsbeobachtungs-Apps haben solltet, wo findet man den?
Tatsächlich in Stellarium kann man sich den hochladen.
Also Stellarium ist eine App.
kann man sich das herunterladen und dann kann man gucken, in welchem Stern
der gerade steht. Kannst du den mit dem Sternwartenteleskop sehen?
Theoretisch ja, also nicht unbedingt sehen, aber fotografieren wäre möglich.
Ja, also dann über Langzeitbelichtung wahrscheinlich. Ja. Mhm. Naja, okay. Also, ich freue mich sehr, dass Marco hier ist. Wir haben uns über Jahre schon ausgetauscht. Lustigerweise, es ist das erste Mal, dass wir uns jetzt getroffen haben persönlich. Ich habe schon oft Einladungen von dir in die Sternwarte bekommen. Es ist immer irgendwas dazwischen gekommen, beziehungsweise dafür habe ich dich, glaube ich, 10-mal per Telefoninterview oder so schon bei mir in der Sendung beim NDR gehabt.
Stimmt.
Und deswegen weiß ich natürlich ein bisschen was über dich und deswegen habe ich auch gedacht, es ist wahnsinnig spannend, mich mit dir einfach mal über die Dinge zu unterhalten, die dich einfach so beschäftigen, auch fernab vom Sternenhimmel. Denn Marco hat eine sehr bewegende Geschichte, wie ich finde, in seinem Leben. Auch für mich als jemand, der es liebt, in den Sternenhimmel zu gucken, ein Stück weit tragisch. Du hast eine sehr seltene und unheilbare Augenerkrankung. Also du siehst im Grunde genommen fast nichts, kann man sagen. Das ist natürlich, finde ich, schlimm für jemanden, der es liebt, in den Sternenhimmel zu gucken. Aber wie du damit umgehst und dass es trotzdem natürlich Wege und Mittel gibt, darüber können wir unter anderem sprechen. Dann wollen wir auf jeden Fall einmal mal uns das Jahr angucken, das Jahr 2026, weil es steht einiges an spannenden Himmelsereignissen an, wo wir uns drüber unterhalten können. Da wird Marco ein bisschen was drüber erzählen. Und nicht zuletzt bist du auch Experte bei dem Meteoriten, der in Elmshorn runtergekommen ist. Ich glaube, lass mich nicht lügen, 23? Was? 22, 23?
Das sagst du was? Das muss 23 gewesen sein, ja. Im April 23.
Genau. Mhm. Ist ein großer Meteorit runtergekommen über Schleswig-Holstein. Das haben zehntausende Menschen haben diesen Knall gehört, teilweise auch diese Himmelsspur gesehen. Und es gibt von diesem Meteoriten, der da runtergekommen ist, eine Replik. Die gibt es in der Sternwarte Neumünster anzugucken. Und darüber wollen wir natürlich auch quatschen. Also ganz, ganz viel, worüber wir reden können, worauf ich mich freue, ihr hoffentlich auch. Und dann lass uns doch mal mit dem Jahr 2026 anfangen. Also was sind so die großen Dinge, wo du sagst, das passiert in diesem Jahr, das kommt auf uns zu, das lohnt sich?
Na, das Erste, worüber ich immer gerne spreche, sind die Meteorströme, die es im Laufe eines Jahres gibt. Viele Menschen interessieren sich für Sternschnuppen. Da haben wir die drei großen, das sind die Quadrantiden, die sind schon vorbei, 3., 4. Januar.
Ja.
Dann haben wir die Perseiden, das sind die bekanntesten im Sommer, rund um den 12. August. Der 12. August ist noch aus anderen Gründen spannend. Aber das werde ich nachher nochmal erzählen.
Ja.
Und dann haben wir zum Jahresende hin, 14., 15. Dezember, die Geminiden. Und das sind so die, bei denen ich sagen würde, Mensch, die würde ich mir auch noch anschauen. Da würde ich drauf achten.
Ja, und du sagst schon, man merkt den Unterschied. Ja, die meisten Leute sagen, oh, ich gehe Sternschnuppen gucken. Du sagst Meteorströme. Du kannst ja auch da, wo wir gerade eben schon dabei waren, mit den Sternennamen hier irgendwelche Illusionen von Menschen zu zerlegen, vielleicht kannst du einmal erzählen, weil ich finde diese Vorstellung, dieses Bild immer so wahnsinnig toll. Vielleicht kannst du mal einmal ganz kurz erzählen und erklären, wie denn Sternschnuppen überhaupt entstehen.
Grundsätzlich ist es so, dass Sternschnuppen meist Überreste von alten Kometen sind, beziehungsweise aus einem Kometenschweif stammen. Und wenn so ein Komet durchs Sonnensystem zieht und so ein Kometenschweif hinter sich herzieht, dann kann das sein, dass eben viele Partikel dann auf einer Umlaufbahn um diese Sonne herum bleiben. Und wenn die Erde auf ihrer eigenen Umlaufbahn dann diesen Kometenschweif durchkreuzt, dann werden dabei sehr, sehr viele kleine Teile so nah an die Erde herankommen, dass sie in die Erdatmosphäre eintreten und bei sehr hohen Geschwindigkeiten dort verglühen. Tatsächlich sieht man nicht unbedingt das Glühen oder das Verglühen dieses kleinen Meteoriten, sondern vielmehr wird die Atmosphäre dann zum Leuchten angeregt durch die hohe Reibungsenergie, die dort entsteht. Und man sieht dann dieses Glühen der Atmosphäre als Sternschnuppe.
Ja, ihr merkt schon, ich kann Marco unglaublich toll zuhören und gerne zuhören. Ich finde das groß. Du hast auch eine wunderschöne Stimme. Das hat auch im Radio immer schon sehr gut funktioniert. Also ich freue mich auf alles, worüber wir sprechen. Und ich fand dieses Bild halt immer so wahnsinnig toll, mir vorzustellen. Auch wenn viele der Kometen, ja, wie du gerade schon gesagt hast, gar nicht mehr da sind. Mhm. Aber dass Sternschnuppen bedeuten, dass die Erde durch einen Kometenschweif fliegt und dann auch nochmal diesen Perspektivwechsel zu haben, dass die Erde ja nicht stillsteht. Also wir sind ja hier quasi auf einer Art Raumschiff unterwegs, was sich durchs All bewegt. Also die Erde bewegt sich um die Sonne innerhalb der Milchstraße, die Milchstraße unserer Galaxie bewegt sich durchs Universum. Da ist schon viel Bewegung drin, das ist kein Stillstand.
Und das sind ja wirklich hohe Geschwindigkeiten, die Erde mit knapp 30 Kilometern pro Sekunde. Wenn uns dann auch noch ein Objekt mit 30 Kilometern pro Sekunde entgegenkommt, dann sind wir schon bei 60 Kilometern pro Sekunde.
Ja.
Da kann man sich vorstellen, dass das schon eine enorme Reibung mit sich bringt und viel Energie.
Ja, was dann eben vor allem dann an der Atmosphäre eben zu sehen ist, wir merken ja nichts davon. Kein Ruckeln, kein Gegenwind, kein gar nichts irgendwie, ne? Das finde ich.
Na, hin und wieder mal ein Knall, aber das sind dann die größeren.
Ja, das stimmt. Ja, hoffentlich nicht zu groß, zumindest nicht in allzu naher Zukunft. Wobei irgendwann wird es mal wieder passieren. Ne? Also ich meine, es ist ja, was, wenn man sich die Wahrscheinlichkeiten anguckt. Ja,
mit Sicherheit.
Ja, das heißt, für uns geht es in erster Linie darum, eine Lösung zu finden, wie man dann den Einschlag verhindern kann.
Und tatsächlich, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema ab, daran dürfen wir an der Sternwarte Neumünster ein bisschen mitarbeiten. Es gibt die International Astronomical Search Collaboration, die ermöglicht es vor allem Schülergruppen, professionelle Daten des Pan-STARRS-Teleskops auf Hawaii auszuwerten.
Ach,
und ja, nach Asteroiden zu suchen.
Ja.
Vor allem natürlich nach NEOs, Near Earth Objects, also nach Asteroiden, die in der Nähe der Erdumlaufbahn sind, damit man dann frühzeitig herausfinden kann, wenn da ein Objekt ist, dass man etwas dagegen tun kann.
Ja.
Frühzeitig heißt am besten Jahre, bevor so ein Einschlag ist.
Ja.
Und das ist ein tolles Projekt, das wirklich mit vielen tausend Schülern weltweit läuft. Und die Sternwarte Neumünster macht damit meine Schule nebenbei zufällig auch.
Ja, zufällig. Ja, toll.
Und so kann jeder irgendwie einen Beitrag dazu leisten, dass wir hier sicher auf der Erde leben dürfen.
Ja, ich wollte es gerade sagen, also wenn das keine Motivation ist, junge Menschen für Astronomie zu begeistern, hey, ihr könnt die Welt mal retten.
Ja.
Im Zweifelsfall, was heißt nicht im Zweifelsfall, sondern es wird ja irgendwann so kommen. Genau, also über Sternschnuppen haben wir kurz gesprochen, die Meteorströme, die es jedes Jahr zum Glück immer wieder zu sehen gibt, die einfach dann auch bei klarem Himmel einfach wunderschön zu verfolgen und auch zu fotografieren sind. Aber steht ja in diesem Jahr auch noch ein bisschen mehr an, auch mit Sonne, mit Mond auch noch teilweise. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, ich hatte es schon angedeutet, der 12. August, ja, da sind nicht nur die Perseiden, da ist auch eine Sonnenfinsternis, bei uns eine partielle Sonnenfinsternis. Hier in der Gegend Schleswig-Holstein ungefähr 85% Bedeckung. Da werden die Astro-Experten schon sagen, Mensch, das ist also wirklich viel.
Das ist schon einiges.
Das haben wir auch echt selten. Und das bedeutet aber auch, dass es in bestimmten Bereichen Europas eine totale Sonnenfinsternis ist. Da haben wir die Gegend um Grönland, Island und Nordspanien. Dort kommt diese Totalitätszone auf. Und wenn man sich genau in diesem Totalitätsstreifen befindet, das ist wirklich nur ein recht schmal begrenzter Streifen auf der Erde beziehungsweise innerhalb Europas, dann wird die Sonne für ein paar Minuten komplett verdunkelt und man kann tagsüber Sterne sehen. Das ist eigentlich der Traum eines jeden Astronomen.
Fantastisch.
Und ich persönlich bin der Auffassung, das ist eins der größten Naturwunder überhaupt auf unserem Planeten. Das sollte jeder Mensch im Laufe seines Lebens mal gesehen haben.
Ja, und ich finde, es verliert auch seine Faszination nicht. Selbst wenn man mal einmal, zweimal vielleicht schon mal eine gesehen hat. Mhm. Es gibt ja auch durchaus Menschen, die wir kennen, die da so begeistert sind, dass sie auch jedes Jahr irgendwo anders auf die Welt fliegen. Liebe Grüße zum Beispiel an Carsten Jonas, der da sehr viel unterwegs ist und auch dann gerne mal nach Südamerika fliegt oder sonst irgendwohin. Da gibt es ja noch ein paar mehr, die dabei sind. Und was du gerade schon sagtest zum Thema Wunder, weil es ja auch einfach unfassbar ist, also was für ein Zufall oder auch eben nicht, das kann jeder für sich selbst entscheiden, ne? Aber dass Erde, Sonne und Mond genau diese passenden Abstände haben, dass eben da eben dementsprechend diese Bedeckungen entstehen. Ne?
Dass also der Mond wirklich dann genauso groß ist, wie die scheinbar genauso groß ist wie die Sonne. Natürlich nur scheinbar, die Sonne ist 400 Mal weiter weg,
ja,
und der Mond ist 400 Mal kleiner, dadurch kommt das zustande. Aber das ist schon ungewöhnlich und auch im kosmischen Maßstab ist das sicherlich sehr ungewöhnlich.
Ja.
Also wenn es das bei irgendeinem anderen Planeten unter 100.000 gibt, wäre das auch schon eher unwahrscheinlich.
Ja, hätte man sich nicht ausdenken können.
Ja,
ja, auch schon ganz, ganz großartig. Aber man merkt ja auch, dass du so wahnsinnig astrobegeistert bist, die Art und Weise, wie du darüber sprichst. Natürlich bist du auch Lehrer, aber das heißt ja nichts. Aber wann hat denn eigentlich so deine Begeisterung, kurz mal einmal nochmal so einen Seitenhieb mitgegeben? Ich bin ja nicht umsonst nicht Lehrer dann geworden am Ende des Tages. Aber du machst das super, das weiß ich ja. Aber wann hat denn deine Begeisterung für Astronomie eigentlich angefangen? Also kannst du dich daran erinnern?
Das muss so im Alter 13, 14 gewesen sein.
Ja.
Und ich weiß, ich hatte meiner ältesten Schwester geholfen beim Umzug nach Hannover, bin mit meinem Vater nachts nach Hause gefahren auf der Autobahn.
Ja.
Und hab da den Sternenhimmel gesehen und hab meinen Vater einiges dazu gefragt, weil mir auffiel, ich weiß darüber gar nichts.
Ja.
Mein Vater hat mir einiges erzählt, das hat mich sehr fasziniert. Daraufhin habe ich angefangen, mir die berühmten Was-ist-was-Bücher zu kaufen.
Ja. Ja.
Und hab die regelrecht verschlungen und da war ich auch ein bisschen entsetzt, denn ich meine, ich war 14 Jahre alt, das heißt, ich hatte schon einiges an Schulzeit hinter mir.
Mhm.
Und ich hatte noch nichts, absolut nichts über das Universum gehört.
Mhm.
Also,
ich glaube, so wie es den meisten Menschen geht. Also ich meine, du musst ja auch schon eben Glück haben, dass man an der Schule dann zum Beispiel eben einen Lehrer hat,
ja,
der sich mit dem Thema auskennt und so dafür brennt, dass er das eben auch gerne weitervermitteln möchte. Das hast du ja sehr selten. Astronomie ist ja jetzt noch nur kein Fach an Schulen oder wenn dann nur ganz selten mal, vielleicht als AG, wenn man Glück hat oder so. Und das war bei mir auch genauso. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich denke mal, den meisten wird es ähnlich gegangen sein, dass wenn, dass man dann selbst über die eigene Faszination dem Thema irgendwie näher kommt. Und bei mir war es lustigerweise auch im gleichen Alter. Also es musste 14, 15 gewesen sein. Das war Mitte der 90er. Da gab es damals ein Buch, das war das erste Buch mit Bildern des Hubble Space Teleskops. Ja. Das ist ja ein paar Jahre vorher gestartet und irgendwann gab es die ersten Bilder und ist mir durch Zufall im Bücherbus damals in die Hand gefallen und da hat es mich dann erwischt.
Toll.
So, dabei ist es dann irgendwann geblieben. Ich habe das Buch sogar irgendwo noch.
Mission Hubble?
Ich weiß nicht mehr, da nagel mich nicht drauf fest. Ich weiß nicht, wie das Buch hieß. Es war auf jeden Fall ein Buch einfach voller Bilder mit ein paar Erklärungen dabei. Und das hat mich einfach sofort gefesselt. Und irgendwann kommen dann so Teleskope mit dazu, ne?
Ja.
Und irgendwann überstrapaziert man dann das gemeinsame Konto in der Ehe, weil man sich wieder ein neues Teleskop kaufen will. Aber ich liebe das ja, wenn jemand einfach für was so brennt. Wenn jemand so eine Leidenschaft hat, ne? Wie ist das bei euch zu Hause?
Ja, bei meiner Frau ist die Begeisterung so ein bisschen abgeklungen. Es ist ja doch
Overkill irgendwann, oder?
Es ist ja nicht so, dass wir zu Hause nichts zu tun haben. Wir haben 4 kleine Kinder und dementsprechend, da die Kleinste jetzt 1,5 ist, ist meine Frau auch noch nicht wieder bei der Arbeit. Und ich bin der einzige sozusagen Berufstätige, auch wenn meine Frau natürlich wahnsinnig viel leisten muss. Und wenn dann eben noch astronomische Themen dazwischen kommen und ich dann ausgerechnet, wenn zu Hause die Hütte brennt, noch einen Vortrag zu halten habe, ist meine Frau kurzzeitig mal nicht ganz so begeistert. Das Schöne ist aber, dass es unser Konto eher nicht strapaziert, denn ich habe die Möglichkeit, die Sternwarte Neumünster jederzeit zu nutzen und da haben wir einfach ein tolles Equipment.
Ja, du machst es mir gerade noch schmackhafter als eh schon vorher. Das haben wir eh schon so lange vor, einfach mal einen gemeinsamen Abend oder so dazu machen. Ja, irgendwie.
Sehr gerne.
Wobei, ihr wart gerade, glaube ich, eine Zeit lang für die Öffentlichkeit gar nicht geöffnet, ne?
Sind wir tatsächlich immer noch, seit ungefähr 3 Jahren. Es wurden Brandschutzprobleme festgestellt, nichts Gravierendes, aber wir hatten keinen offiziell zugelassenen zweiten Fluchtweg. Wir haben immer gedacht, okay, man kann im Zweifelsfall über die Sternwartenkuppel flüchten.
Ich wollte sagen, oben raus.
Die Feuerwehr anleitern. Es wurde uns auch lange so erklärt, dass das kein Problem ist. Aber dann war es doch ein Problem, weil das so keiner DIN-Norm entspricht. Und jetzt musste dann ganz offiziell ein Brandschutzkonzept geschrieben werden. Das war alles recht aufwendig und jetzt sind doch einige Umbaumaßnahmen erforderlich. Darum wird sich die Stadt Neumünster kümmern und tatsächlich soll die Sternwarte im Sommer 26 wieder eröffnet werden.
Ja, das ist doch gut zu hören. Also ihr seid dran.
Ja.
Und dann gucken wir einfach mal, wann das wieder wird. Und hast du es auch schon geschafft, deine Kinder für Astronomie zu begeistern? Oder sind die noch zu klein? Ich weiß nicht, in welchen Altersabständen die gerade...
Doch, schon. Ich erinnere mich an eine süße Szene. Ich hatte ein Teleskop im Garten stehen und wollte mir die Venus anschauen.
Ja.
Und meine Kinder waren oben im Zimmer und haben da aus dem Fenster geguckt und haben die ganze Zeit gegen das Fenster geklopft und geschrien. Ich habe auch nicht verstanden, was da los war.
Ja.
Und irgendwann war mir das zu bunt und ich bin reingekommen und dann haben mir die Kinder gesagt, Papa, du guckst die ganze Zeit in die falsche Richtung, der Mond ist auf der anderen Seite.
Ah, ja. Schön.
Nein, das ist schon süß.
Aber es ist schön, dass sie da zumindest dann das Interesse auch daran haben, sich damit zu beschäftigen irgendwie, ne? Also ich meine, klar, sie greifen natürlich auch unter die Arme, falls du wirklich mal in die falsche Richtung guckst. Das ist ja sehr, sehr, sehr löblich in der Situation. Aber ich meine, ich verstehe das total. Ich meine, ich habe meine Tochter ja auch nicht umsonst Luna genannt. Dass du ja vorhin, als du reingekommen bist, schon gesagt, du durftest ja nicht.
Ich durfte nicht. Nein, aber meine vierte heißt Stella und ich glaube, das passt auch ganz gut. Wobei die erste Leia heißt und das kommt auch nicht.
Oh ja, nee. Okay, alles klar, wissen wir Bescheid. Wissen wir auch noch ein bisschen, noch ein Hobby mehr von dir. Genau, okay, also. Dann waren wir jetzt bei Sonnenfinsternis, 12. August, um mal den Bogen wieder so ein bisschen zurückzuschlagen. Was gibt's noch in diesem Jahr?
Ja, 2 Wochen später ist noch eine Mondfinsternis. Ich würde gerne sagen, dass es eine totale Mondfinsternis ist. Ich glaube, sie wird zu 96% wird der Mond im Schatten der Erde verschwinden.
Ja, okay.
Und das ist aus astronomischer Sicht ist das fast eine totale Mondfinsternis.
Ja, also es fällt zumindest deutlich auf.
Ja. Und man sollte auch schon die rote Färbung des Mondes dann sehen.
Ja.
Also für die, die das nicht kennen, der Mond verfärbt sich dann so ein bisschen kupferrot im Schatten der Erde. Einfach weil dann nur noch aus Licht, das aus der Erdatmosphäre gestreut wird, auf den Mond heraufkommt. Und das sieht dann sehr rot aus. Und diese rote Färbung, die schaut man sich eben gerne bei einer Mondfinsternis an.
Absolut. Ja, ist ja in den Medien dann in den letzten Jahren dieser berühmte Name Blutmond daraus entstanden. Ne? Ja, du, Medien muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Das sind Menschen,
ach,
da muss man genau Genau hingucken.
Genau wie mit Lehrern, ne?
Ja, genau. Ja, da tun wir uns nicht viel wahrscheinlich. Nein, genau, das ist der berühmte Blutmond, aber das sind ja alles Dinge, die vor allem dann jetzt Richtung zweite Jahreshälfte ja interessant werden, was gut ist, weil die Leute dann einfach noch ein bisschen Zeit haben, sich vielleicht darauf vorzubereiten und einfach vielleicht dort dementsprechend ein bisschen zu planen. Mhm. Ja, so, ne? Es gibt ja Leute, die nehmen sich dann für sowas extra Urlaub oder manche Leute, wie gesagt, fliegen dann extra nach Nordspanien, um sich dann da eben die Sonnenfinsternis anzugucken.
Ach, das würde ich auch gerne machen, aber das wird dies ja nicht. Mhm.
Sind da nicht gerade noch Sommerferien?
Ja, gerade eben noch. Das würde theoretisch genau passen.
Ja, okay. Also das ist noch nicht ganz vom Tisch.
nicht ganz. Ich wurde jetzt auch schon mehrfach gefragt, ob ich das nicht doch machen möchte.
Ja.
Mir wurde wohl zugesagt, ich weiß nicht, wie genau das zustande kam, aber wenn die Sternwarte im Sommer nicht eröffnet wird,
ja,
dass der Oberbürgermeister mir dann einen Flug nach Grönland spendiert, damit ich das dort sehen kann. Ja.
Also so,
jetzt hat er also ein Ziel, jetzt muss, muss er
klar
wirklich liefern.
Ja, Herr Bergmann,
im Sommer muss die Sternwarte fertig sein.
Ja, also Herr Bergmann, falls Herr Ludwig das nicht annehmen sollte, ich hätte, wobei bei mir ist das ja auch so ein Problem hier mit dem irgendwo hinkommen. Also wobei, wer weiß.
Durch meine Schwerbehinderung habe ich Anspruch auf eine Begleitperson. Da haben sich jetzt schon mehrere beworben. Du kannst dich auch bewerben.
Ja, okay. Wie lange ist die Liste denn schon? Wir gucken mal, was du nachher zu meinem Gastpräsent hier sagst. Ob meine Chancen dadurch steigen oder eher sinken. Gibt es denn noch was in diesem Jahr, was spannend zu beobachten wäre?
Na, du sprachst gerade schon von der zweiten Jahreshälfte. Bei der ersten Jahreshälfte könnte man vielleicht noch erwähnen, dass die Venus abends wieder zu sehen ist. So ab Ende Februar kann man die wieder sehen. Und da ergibt sich immer ein besonders schönes Bild, wenn sich die Mondsichel zur Venus gesellt. Das wird also mehrfach in den kommenden Monaten passieren. Und gerade Fotografen, für die ist das etwas Besonderes. Mondsichel und Venus, das sieht traumhaft aus. Das können wir noch bis in den Mai hinein beobachten.
Ist ja auch nicht zu übersehen. Leuchtet ja sehr hell, sehr deutlich, ne?
Ja, manche Leuten macht die Venus richtig Angst, weil sie denken, das wäre dann vielleicht ein UFO. Weiteres Thema.
Ja.
Letzten Endes ist die Venus nach Sonne und Mond das dritthellste natürliche Objekt am Sternenhimmel. Und die fällt schon sehr deutlich auf. Leute, die richtig gute Augen haben, können die Venus sogar mit bloßem Auge als Sichel erkennen. In bestimmten Phasen geht das.
Ja.
Da bin ich nun mit meinen Augen recht weit weg, aber es soll solche Menschen geben. Ansonsten reicht ein Fernglas schon aus.
Also du, wir sind da Brüder im Geiste, beziehungsweise im Auge, könnte man sagen. Ich kann auch zum Beispiel bei den Plejaden, das ist ja so eine Ansammlung von mehreren hellen Sternen, inklusive Nebel, wenn man es besonders dunkel hat. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, in der Nähe des Orion-Sternbildes. Es gibt ja Leute, die können da drin auch die einzelnen Sterne erkennen. Für mich ist das einfach nur ein großer, matschiger Fleck. Also insofern können wir uns da zusammentun. Ich weiß nicht, ob wenn man unsere Sehkraft addieren würde zusammen, würden wir wahrscheinlich immer noch nicht auf das kommen, was andere sehen. Aber wo du es gerade selbst schon angesprochen hast, das Thema mit deinen Augen, seit wann hast du das denn eigentlich? Und erzähl mal vielleicht einfach, was es genau eigentlich ist, weil wir ja schon gehört haben, es ist also was Seltenes.
Ja, die Krankheit geht auf einen Gendefekt zurück und nennt sich Makuladystrophie. Das ist also keine Makuladegeneration, wie sie altersbedingt häufig auftritt.
Was ist die Makula?
Ah, die Makula, das ist so der zentrale scharfe Punkt des Sehens. Der Bereich, mit dem du dir beispielsweise beim Lesen die Buchstaben anschaust.
Mhm.
Also der Bereich, der dafür sorgt, dass du dann alles im Zentrum des Sehens erkennen kannst.
Verstehe.
Der ist bei mir beschädigt, sehr stark beschädigt, so dass ich dort fast blind bin. Und das bedeutet, ich habe da einfach einen sehr ausgeprägten blinden Fleck. Und mein Problem sieht konkret so aus, mir ist das eben nochmal aufgefallen, wenn ich mir beispielsweise ein Straßenschild ansehe, dann sehe ich zwar den Pfosten,
das
Schild sehe ich nicht.
Ach, das ist ja praktisch.
Wenn ich einen Menschen sehen möchte und ich schaue dem Menschen dann ins Gesicht oder dort, wo ich vermute, dass das Gesicht ist, sehe ich den Kopf nicht. Ich sehe den Körper dann quasi ohne Kopf.
Okay, das heißt, du musst quasi, wenn du etwas sehen möchtest, an etwas vorbeigucken.
Ganz
klar. Also weil dann quasi dein peripheres Sehen besser ist als das, was in der Mitte ist. Okay.
Deutlich. Hat im Bereich Astro dazu geführt, dass ich mich zwar immer noch relativ gut orientieren kann, aber Details kann ich einfach auch im Fernrohr nicht mehr erkennen.
Ja.
Also
wann hat das
Vor- und Nachteile.
Ja, gut, das stimmt. Periphere Sehen ist tatsächlich für die Sternbeobachtung gar nicht so unpraktisch. Ja. Wann hat das angefangen bei dir?
Na, rückblickend betrachtet wird das wohl im späten Teenageralter bei mir angefangen haben. Da wurde schon bei mir festgestellt,
dass ich gerade mal Anfang 30.
Ja, nee, nicht ganz. Nicht mehr, leider. Leider wurde auf jeden Fall festgestellt, dass ich nicht auf 100% komme. Warum, konnte man mir nicht genau sagen. Aber mit Anfang 30 kam dann tatsächlich heraus, und das war leider genau die Zeit, als ich mein Studium beendet habe und ins Referendariat starten wollte, dass eben eine gravierende Augenerkrankung ist, die in dem Fall schon eine Schwerbehinderung darstellt.
Was hat das mit dir gemacht?
Na, ich war ein Stück weit erleichtert, dass ich wusste, woran das liegt, denn ich bin eigentlich zum Augenarzt in der Hoffnung, dass ich einfach nur eine neue Brille braucht.
Ja.
Aber schon geahnt habe, dass da etwas Größeres im Busch sein muss. Das war aber schon ein Schock. Denn in dem Moment war klar, mir wurde unter Zeugen gesagt, dass ich ab jetzt nicht mehr Auto fahren darf. Da war wirklich klar, das ist jetzt eine lebensverändernde Situation. Und das wird sich auch mein ganzes Leben lang nicht mehr ändern. Also ab jetzt bin ich nun mal sehbehindert, so nennt sich das offiziell. Und damit werde ich dann in irgendeiner Form umgehen müssen. Und mir war damals noch nicht klar, was bedeutet das für meinen Beruf, was bedeutet das für mein komplettes weiteres Leben. Und das hat natürlich schon einige Auswirkungen gehabt. Und insofern war ich sehr verunsichert, wie es dann irgendwie weitergeht.
Das war so einer meiner Gedanken, nämlich gerade klar, das mit der Astronomie, mit dem Beobachten des Sternenhimmels, das ist natürlich tragisch. Auch gerade ich als jemand, der das ja auch liebt, das zu gucken, ist das für mich wäre es eine Art Worst-Case-Szenario, das Augenlicht zu verlieren oder eben so eingeschränkt. Aber die Astronomie ist da ja nur ein Aspekt. Also ich meine, das hat ja nun mal Auswirkungen auf dein ganzes Leben. Und wie ist da die Prognose bei der Erkrankung? Also läufst du Gefahr, dass du wirklich mal komplett erblindest oder gibt es quasi irgendwo einen Stopp, eine Grenze des Fortschreitens dieser Erkrankung? Oder?
Das Gute ist, tatsächlich ganz blind werde ich nicht. Mhm. Und das ist schon relativ weit fortgeschritten. Ich bin jetzt bei einem Visus von 5%.
Das Oha, ist also ja.
schon okay. ziemlich wenig.
Das ist sehr wenig, ja.
Aber ich komme mit dem restlichen peripheren Sehen, das mir geblieben ist, komme ich eigentlich sehr gut zurecht. Ich laufe nirgendwo gegen, auch im Klassenraum laufe ich nirgendwo gegen.
Ja.
Ich erkenne die Leute, wenn ich sie häufiger sehe, wenn ich sie länger sehe, dann erkenne ich die Leute an bestimmten körperlichen Merkmalen oder auch am Kleidungsstil oder Frisur.
Mhm, ja.
Also ich habe mir da schon natürlich einige Brücken gebaut, um im Leben zurechtzukommen und bisher klappt das ganz gut.
Ja, finde ich ganz großartig. Und das vereint uns ja auch ein Stück weit so. Also das ist ja eigentlich, und bei der Erkrankung, wie bei ME/CFS oder auch einer Kopfgelenksinstabilität, ist es ja auch so, also wieder mal ausgeklammert, diejenigen, die so schwer betroffen sind, dass sie wirklich nur noch im dunklen Zimmer liegen und gar nichts mehr können. Aber ansonsten geht es darum, dass man lernt, sein Leben um diese Symptomatik herum aufzubauen und Wege zu finden. Ne?
Ja, letzten Endes ist es ja meine Baustelle. Es ist meine Erkrankung. Ich muss zuschauen, wie ich damit fertig werde. Und darum bemühe ich mich auch. Und es gibt viele Mittel und Wege, in irgendeiner Form zur Lösung zu kommen. Ja. Auch in der Astronomie. Also ich war schon auch damals etwas desillusioniert, wie es jetzt mit der Astronomie weitergeht. Soll ich mein Fernrohr verkaufen? Das habe ich dann auch gemacht.
Mhm.
Und das Hobby hat mich dann aber so sehr gepackt oder auch einfach nicht losgelassen, dass ich doch gesagt habe, nein, ich mache weiter mit der Astronomie. Ich werde damit nicht brechen. Und du hast es ja schon gesagt, es gibt ja noch weitere Aspekte. Es ist ja nicht nur das Beobachten mit dem Fernrohr, was ich immer noch gerne mache, leider viel zu selten. Aber es gibt auch noch die Möglichkeit, sich der Astrofotografie zu widmen oder eben der Ausbildung zu widmen in der Sternwarte, indem ich dort Vorträge halte, Volkshochschulkurse. Und das macht mir alles weiterhin noch viel Spaß.
Ja, ach, ich finde das ganz toll, eine ganz starke Herangehensweise. Und wir haben ja auch schon vorher festgestellt, wir haben uns ja schon ein, zwei Mal darüber unterhalten, du gehst da auch mit sehr viel Humor dran.
Das hilft mir sehr. Ich habe viele Arbeitskollegen, die da mit viel Humor an die Sache herangehen. Also wir lachen viel über die lustigen Situationen, die sich daraus ergeben.
Ja.
Und das ist bei mir zu Hause aber auch so. Also meine Frau hat da doch den einen oder anderen Spruch mal für mich über. Und damit kann ich einfach wunderbar umgehen. Oder auch mein Augenarzt, bei dem ich vor ein paar Monaten war, der sagte dann am Ende auch, wir sehen uns ja
schon. Ja, ja. Es ist genauso, wenn ich sage, ich laufe ja nicht weg.
Ja.
Also es ist ein ähnliches Level. Ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Also Humor ist auch für mich irgendwie wahnsinnig wichtig und einfach ein wahnsinnig wichtiges Tool für solche Situationen einfach irgendwie, ne? Das heißt, wenn ihr Marco Ludwig mal trefft und er guckt an euch vorbei, ist es nicht unpersönlich, sondern im Gegenteil, sehr persönlich gemeint, so, ne? Damit du die Leute gut sehen kannst, ja. Aber natürlich ist das ja was einen trotzdem irgendwie tagtäglich begleitet und wo man dann einfach lernen muss, irgendwie damit umzugehen. Und ich finde es dann immer einfach schön zu hören auf verschiedenen Ebenen, wenn Menschen da ihre Werkzeuge finden, um das irgendwie gut hinzubekommen. Hattest du eigentlich vorher schon mal irgendwelche Berührungspunkte zur ME/CFS? Oder ist das für dich auch in Gänze neu gewesen, wie für viele ja?
Tatsächlich ja. Mhm. Also ich hatte Berührungspunkte durch meinen Arbeitskollegen Hannes, von dem hast du auch schon gehört. Seine Frau Anne ist daran erkrankt.
Ja.
Und
Anne aus Flensburg, ganz liebe Grüße.
Und als ich das erste Mal gehört habe, ich weiß, das war vor einigen Jahren, da hatte ich eine Fahrt in den Hansapark mit sehr vielen Schülern organisiert. Hannes war dabei und hat dann ein bisschen was davon erzählt, was bei ihm zu Hause gerade los war. Und ich weiß, dass mich das richtig schockiert hat, was er da berichtet hat. Und das hat mich deshalb schockiert, weil das ja relativ aus heiterem Himmel kam, die ja auch gerade noch mal frisch Eltern geworden sind, die beiden.
Ja.
Und quasi das gesamte Leben auf den Kopf gestellt hat. Mir hat das persönlich auch Angst gemacht. Denn wenn den beiden das passieren kann, heißt das ja auch, das kann mir passieren. Mhm. Und ich habe nun schon in der Schule relativ viel mit menschlichen Dramen zu tun. Und wenn dann aber einem direkten Arbeitskollegen so etwas passiert, beziehungsweise der Frau eines Arbeitskollegen, dann ist das schon im direkten Umfeld. Und das schotte ich normalerweise ab gegenüber allen äußeren Einflüssen. Und das ist mir da nicht gelungen. Deshalb hat mich das auch so sehr schockiert.
Hm. Und jetzt gerade wieder ein heftiger Einbruch. Deswegen, du schaffst das. Wir denken an dich und schicken dir ganz viel Energie. Und Hannes auch. Der ja auch einfach, die beiden waren ja auch zu sehen, schon in der ein oder anderen Reportage, teilweise auch im Fernsehen. Und Hannes ja auch wirklich wahnsinnig viel zu Hause macht,
ja,
einfach pflegt und ganz viel Verantwortung trägt und übernimmt. Und die beiden auch sehr exemplarisch dafür stehen, für das, was in Deutschland in hunderttausenden Haushalten dann eben mit dieser Erkrankung passiert. So, jetzt will ich die Stimmung aber nicht noch weiter runterziehen. Es ist nur einfach wahnsinnig wichtig, dass wir über diese Dinge sprechen. Einfach weil das uns gesellschaftlich auch noch länger beschäftigen wird. So. Und ich merke auch gerade einfach, dass so schnell wie sich die Erde um die Sonne dreht, mit 100.000 Stundenkilometern gerade so schnell kommen wir ja auch gefühlt irgendwie immer von Thema zu Thema. Hatten wir das mit dem astronomischen Jahr 2026 eigentlich jetzt schon abgehakt oder gibt es noch was Schönes?
Da gibt es noch zwei Kleinigkeiten. Einmal, dass der Mond die Venus bedeckt.
Ja.
Jetzt nachher mich nicht auf das Datum fest. Ich meine, im September ist das. Und das ist schon was Schönes. Das wird morgens stattfinden. Also da wird die Sonne schon aufgegangen sein. Aber da kann man mit einem Fernrohr, auch mit einem Fernglas nochmal drauf schauen, wenn dann die Venus hinter dem Mond verschwindet. Und was sicherlich im kommenden Jahr dann nochmal besondere Begeisterung auslösen wird, Astronomen rümpfen immer so ein bisschen die Nase, der Supervollmond.
Ja, ja, ist ähnlich wie der Blutmond.
Der wird am 24. Dezember stattfinden.
Nein.
Heiligabend.
Okay.
Da habe ich in diesem Jahr schon drauf geachtet, da waren in verschiedenen Zeitungen war dann natürlich ein Weihnachtsmann mit seinem Schlitten und den Rentieren zu sehen und im Hintergrund immer ein Vollmond und im kommenden Jahr wird das dann tatsächlich Realität sein.
Sehr schön. Ja, also ich meine auch für Astronomen und Hobbyastronomen ein schönes Weihnachtsgeschenk, nur dann ohne diese ganze Namensklaviatur, die dann durch die Medienlandschaft dann da auch so geht. Ich hatte ja vorhin Sternschnuppen schon mal ganz kurz angerissen und du hattest erklärt, was da passiert, was in die Atmosphäre der Erde eintritt, was verglüht und wie die Atmosphäre dann darauf reagiert, wie dann diese Farben zustande kommen. Dann hatten wir das Beispiel vom ganz großen Brocken, der uns gefährlich werden könnte, wo wir hoffen, dass das uns niemals richtig auf die Füße fällt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann gibt's ja aber auch noch Größenordnungen, die kommen durch die Atmosphäre durch, sind aber nicht so gefährlich, als dass sie richtig für Probleme sorgen. Und sowas hat's bei uns in Schleswig-Holstein in den letzten Jahren ja auch gegeben. Und einer, der da besonders für Aufsehen gesorgt hat, war der Meteorit von Elmshorn.
Ja.
Und vielleicht erzählst du mal einmal noch mal ganz kurz für alle, die damit überhaupt nichts anfangen können, was da passiert ist, wo der runtergekommen ist, wie der runtergekommen ist und auch von welcher Größe wir so sprechen.
Tatsächlich hat man über Elmshorn einen enormen Knall gehört an dem Tag und mehrere Leute sind dann vors Haus getreten und haben Feststellungen gemacht. Einer zum Beispiel hat festgestellt, dass bei ihm auf der Auffahrt ein schwarzer Stein lag, der da vorher nicht lag. Den hat er in die Hand genommen und hat festgestellt, dass der ungefähr so heiß war wie eine heiße Kaffeetasse. Das ist eine Besonderheit, denn in der Menschheitsgeschichte gab es das erst einmal, quasi im Mittelalter, dass ein Meteorit so direkt nach dem Fall aufgelesen wurde. Er hat vermutet, dass das Meteorit war, war sich aber nicht absolut sicher. Und es gab dann noch einen weiteren Fund, da hat jemand im Garten ein riesiges Loch entdeckt. Und Wahnsinn. Da war tatsächlich ein richtiger Brocken eingeschlagen, der hat daraufhin die Feuerwehr angerufen. Die Feuerwehr kam vorbei, hat da einen Stein ausgebuddelt. Und da war man sich aber sehr unsicher. Man war erst der Meinung, dass das kein Meteorit sein würde. Also da war lange Unklarheit. Letzten Endes
Trotz Einschlagskrater.
Ja, okay. Es könnte ja auch vielleicht irgendetwas von einem Flugzeug abgefallen sein.
Ja, stimmt.
Es lag also die Vermutung im Raum, dass das ein Meteorit ist. Die Zeitungen haben darüber berichtet. Normalerweise erfahren die Astronomen im Land dann auch recht schnell davon. Also wir werden da oft angerufen, weil jemand vermutet, dass ein Meteorit irgendwo heruntergekommen ist. In dem Fall war das aber nicht so. Allerdings hat Carsten mich kontaktiert, Carsten Jonas. Den kennst du auch gut und den haben wir schon erwähnt. Und der sagte, Mensch, kannst du mal in der Zeitung gucken? Ich habe die nicht, vielleicht siehst du da was, irgendein Artikel. Und dann habe ich ihm das rübergeschickt und wir waren da beide der Meinung, das könnte tatsächlich was sein, die Geschichten passen.
Ach was, okay.
So, ja. Also wir werden wirklich oft auch beide kontaktiert und beide sagen, nein, das ist nichts, das ist Blödsinn.
Ja.
In 99% aller Fälle ist es Blödsinn, aber in dem Fall haben wir beide gesagt, Mensch,
habt ihr Bauchkribbeln bekommen?
Haben wir Bauchkribbeln bekommen. Mhm. Und dann hat Carsten einen Tag später angerufen. Und da hat er offiziell von Dieter Heinlein im Auftrag des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt solche Sachen untersucht, den Auftrag bekommen, sich da mal hinzubegeben und das genauer zu untersuchen. Und Carsten hat gleich gesagt, ich brauche da noch einen weiteren Experten, ich nehme dich mit.
Ja.
Meine Frau war nicht dankbar.
Wieder mal.
Ich habe gesagt, okay, wir sind bestimmt 18, 19 Uhr wieder zu Hause. Ich glaube, wir waren um 23 Uhr wieder zu Hause.
Ja, ja gut, aber ich meine, da geht's um was Historisches, ne?
Ja, so, also. Das war mir dann auch schon bewusst. Das ist wahrscheinlich so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte.
Ja.
So etwas werde ich nie wieder erleben. Und wir wurden auch tatsächlich von einer Pressemeute empfangen, die dann darauf gewartet haben, dass wir sagen, ja, es ist wohl tatsächlich ein Meteorit. Und das war aber auch gleichzeitig eine Geschichte, die wirklich weltweit für Aufsehen gesorgt hat.
Exakt, ja.
Und die Daten, die wir da aufgenommen haben, wir haben ja das Gewicht aufgenommen, die genauen GPS-Daten, das wurde sofort weitergeleitet, das wurde dann auch sofort an die NASA weitergeleitet, die dann daraus ein Modell errechnen konnte, wie das Streufeld aussieht. Also, dass da ein größerer Brocken heruntergekommen ist, der sich in mehrere Teile zerlegt hat beim Wiedereintritt oder beim Eintritt in die Atmosphäre. Und wo dieses Streufeld ist, ist letzten Endes interessant, wenn man weitere Meteoritenfragmente suchen möchte. Und dass es mehrere Fragmente gibt, das war zu dem Zeitpunkt schon klar. Und das hat einfach alles sehr gut ineinander gegriffen, dass wir vor Ort dann ein bisschen wissenschaftlich gearbeitet haben, dass diese Daten über das DLR dann weiter zur NASA gegangen sind und dass dann relativ schnell dann auch valide Daten da waren, um Bescheid zu sagen, diejenigen, die suchen wollten. Da gibt es ja auch eine ganze Community, wo sie denn suchen müssen, um was zu finden.
Und ich habe gehört, es gab ja auch Geschichten, dass dann sogar irgendwie, ich sage erst mal, Astrotouristen da vor Ort waren, geguckt haben, teilweise geklingelt an dem Haus haben und die auch große Summen geboten haben, um da Teile dieses Meteoriten erstehen zu können. Ne?
Und das war auch etwas, was sicherlich dem Besitzer der Hauptmasse, so nehmen wir den größten Brocken, der gekommen ist, ein bisschen Sorgen bereitet hat, dass da also manche Leute doch recht aufdringlich waren.
Ja.
Und als wir dann vor der Tür standen, hat er dann natürlich auch gedacht, na, noch mehr, die mir da irgendwie diesen Brocken abnehmen wollen und da auf die Pelle rücken wollen. Und als dann deutlich wurde, nein, wir sind wirklich Experten, Sternwarte Neumünster steht auch dahinter, da hat er uns dann zumindest reingebeten und dann konnten wir mal in Ruhe miteinander sprechen. Das miteinander sprechen hat auch ein paar Stunden gedauert. Und am Ende hatten wir den Brocken dann noch einmal in der Hand und
konnten
den wirklich untersuchen und feststellen, ja, das ist wirklich ein Meteorit und das ist der größte Fund, den es je in Schleswig-Holstein gegeben hat.
Ja, Wahnsinn. Das ist ja, jeder meiner Gäste bekommt ja hier immer einen kleinen Meteoriten. Das finde ich ja auch immer schon wahnsinnig beeindruckend. Ich meine, damit kann ich dich nicht mehr beeindrucken. Deswegen wirst du auch gleich keinen bekommen. Das wäre so, als würde ich in einem Bäcker ein Brötchen schenken, habe ich so gedacht im Vorfeld. Ich habe mir was anderes überlegt. Aber da finde ich es ja auch schon immer so faszinierend. Und weiß man, wo der hergekommen ist? Weil die sind ja Milliarden Jahre im All teilweise unterwegs gewesen schon und an völlig unterschiedlichen Stellen. Und das kann man sich alles gar nicht vorstellen.
Der kommt tatsächlich aus dem Asteroidengürtel, also dort, wo sich mein Kleinplanet Marco Ludwig auch befindet.
Ja,
da kommt der her, das hat man herausgefunden, möglich.
Ja. Ja.
Vielleicht ist das ja auch ein Bruchstück, aber extrem unwahrscheinlich. Ja. Und da hat er seine Reise angetreten, um dann hier irgendwann auf der Erde zu landen.
Um dann auch in Laboren zu landen, der ist ja gut untersucht worden.
Ja.
Das heißt, der ist gerade wo? Weißt du das?
Na, tatsächlich ist er fertig untersucht.
Ja,
das ist alles ausgewertet. Und die Hauptmasse befindet sich jetzt im Mineralogischen Museum in Hamburg.
Ah, alles klar. Kann man sich den da angucken?
Kann man jederzeit, nicht jederzeit, aber kann man anschauen.
Okay.
Ich meine sogar eintrittsfrei.
Ja, ja. Ja, toll sowas. Also falls ihr an sowas Interesse haben solltet, sowas mal sehen wollt, da gerne einfach mal vorbeigucken. Oder wenn die VHS-Sternwarte Neumünster dann wieder geöffnet hat, ab Sommer. Denn, ich habe es gerade am Anfang erzählt, ihr habt da eine Replik, ne? Wie sieht die aus?
Ich suche die mal.
Hast du die mitgebracht? Nein!
Ja.
Ernsthaft? Okay,
ich dir aber nicht.
Ich danke dir. Boah, wow. Das ist aber schon, ich versuche das mal so in die Kamera zu halten, dass man das so sieht. Das war das Teil, was da runtergekommen ist. Das möchtest du aber ich habe vorher gesagt, nicht gefährlich, aber das möchte ich auch nicht abbekommen.
Das wäre tödlich gewesen. Ja. 3,74 Kilo, das ist schon ein schwerer Brocken, hat einen halben Meter tiefen Krater in den Garten gerissen.
Wahnsinn.
Und hätte den irgendein Mensch abbekommen, der hätte keine Chance gehabt.
Ja, du, ich, auch wenn das Ding, ich sag mal, nur halb so klein ist oder noch kleiner, wenn mit der Geschwindigkeit, mit der sowas vom Himmel kommt. Danke, noch eine Angst freigeschaltet. Man kann draußen immer von irgendwie sowas getroffen,
jederzeit
getroffen werden. Okay, das ist ja jetzt sehr leicht. Das ist also irgendwie vorher in Gips gegossen worden, nein, oder sowas vielleicht, nein, oder wie ist das?
Da kam wieder meine Schule ins Spiel. Das BBZ am Nord-Ostsee-Kanal ist ja eine berufsbildende Schule und wir haben da ein sogenanntes Fab Lab. Da gibt es verschiedene 3D-Drucker modernster Art.
Ah,
und
okay.
Da kam wieder die wissenschaftliche Untersuchung auch dazu. Es gab einen sehr professionellen, hochauflösenden 3D-Laserscan von dieser Hauptmasse.
Ah, oh cool, sowas.
Und diese Laserscan-Daten, die haben wir tatsächlich bekommen, die durften wir nutzen und haben dann einen modernen Resin-Drucker, das ist ein Kunstharz, benutzt, der dann auf ein 1000stel Millimeter genau das nachdrucken konnte.
Ganz toll.
Damit ist das also wirklich die Oberfläche genau nachgedruckt. Mhm. Wir mussten ein bisschen herausfinden, wie das am besten funktioniert. Das ist gar nicht so einfach, weil das ja auch ein Hohlkörper ist und da gab es einige Fehlversuche.
Ja.
Aber so sieht das Ding dann am Ende aus. Und mein Kollege Henrik Paulix, der das hergestellt hat, der hat dann auch noch Airbrush-Erfahrung und hat dann die Farbgebung dem Original auch noch angepasst.
Das ist ja der Hammer. Also ihr in der Kamera seht das hoffentlich gut, auch so die verschiedenen Maserungen und Strukturierungen hier drumherum, weil sind ja mal so runde, eher Löcher drin, dann sind eher hier streifenartige, ein bisschen was Verwischtes, ein bisschen Linien verzogen, teilweise so ein bisschen wabenartig. Also für alle Leute, die den Podcast jetzt nur hören und nicht sehen, guckt euch das bei YouTube an, weil mir fällt es jetzt auch schwer, das wirklich eins zu eins gut beschreiben zu können. Also es hat eben diese schwarz-graue Farbe, ne? Es ist ungefähr, ich würde mal tippen, so 20 mal 15 Zentimeter vielleicht so im Umfang ungefähr. Sieht halt aus wie ein großer Stein aus Kohle, sage ich jetzt einfach mal, auch mit den verschiedenen Strukturierungen. Aber das ist ja immer mein Gedanke, auch bei den Gastgeschenken, wenn man sich vorstellt, dass das Ding, also das jetzt nicht, aber dass das Original Milliarden Jahre im All unterwegs gewesen ist und wovon das wohl kommt, das finde ich immer unglaublich. Und das ist also das, was ihr in der Sternwarte in Neumünster, was du jetzt mitgebracht hast, das finde ich ja hammermäßig, voll die gute Idee.
Also wir haben auch verschiedene echte Meteoriten in der Sternwarte, unter anderem einen Mondmeteoriten. Also irgendwann, wenn du in die Sternwarte kommst, darfst du auch mal ein Stück Mond in die Hand nehmen.
Ach cool, ja, dann nehme ich dann meine Kleine mit, die Luna.
Ja, das wird passen auf jeden Fall.
Toll, gut. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich den jetzt nicht in meinen Nachttisch tun und behalten.
Nein,
das wäre auch.
Den habe ich nur ausgeliehen. Ich glaube, der hat so meine Inventarnummer. Ich muss den wieder zurückbringen.
Bitteschön. Ein ganz, ganz toller Gedanke. Vielen, vielen Dank, dass du den mitgebracht hast. Ganz großartig. Und das ist ja auch einfach nur ein Beispiel für viele spannende Dinge, die ihr in so einer Sternwarte vermitteln könnt. Also ich meine, jetzt hast du da ein so ein Exponat, so ein Ausstellungsstück. Aber jeder, der von euch mal Lust hat, egal wo bei uns in Deutschland, das wirst du ja auch nochmal bestätigen können, die Sternwarten freuen sich wahnsinnig über Interessierte, die vorbeikommen und mal gucken wollen. Ne?
Oder vielleicht auch mitmachen wollen.
Ja, klar.
Oder wie viele junge Leute gibt es, gerade Kinder, die ein Fernrohr bekommen haben, weil sie sich fürs Weltall begeistern und damit nicht zurechtkommen. Auch da sind alle herzlich eingeladen, geht zur nächsten Sternwarte. Sucht euch da Leute, die sich damit auskennen und die werden euch helfen, mit dem Fernrohr zurechtzukommen, damit ihr auch das Wetter erforschen könnt.
Ja. Dem ist nicht viel hinzuzufügen, außer, dass ich ja noch was für dich habe. Und ich habe ja gesagt, ich habe mir Gedanken gemacht darüber, mit was kann ich jemandem eine Freude machen, der sein Leben lang schon auch in die Ferne geguckt hat und sich mit den großen, wirklich, wirklich großen Dingen im All beschäftigt hat und so weiter. Dann habe ich gedacht, da gehe ich doch mal in die andere Richtung. Weil Teleskope hast du genug, aber von mir bekommst du jetzt ein Mikroskop.
Das ist cool.
Und zwar ist das, jetzt keine zu hohen Erwartungen daran, das ist ein Kindermikroskop.
Das ist eins, cool,
was wir hier schon erprobt haben mit unserer Kleinen. Das kannst du zu Hause ganz, ganz in Ruhe auspacken. Das ist auch tatsächlich so eine schöne kleine bunte Verpackung. Und das Tolle daran ist, ich habe ja mitgedacht, das hat ein großes Display. Das heißt, du kannst auch theoretisch sogar peripher gucken, wenn du möchtest. Super. Du musst dich nicht auf die Mitte fokussieren. Und das ist ja auch was mir immer noch mal wieder zusätzliche Impulse gibt, weil auf der einen Seite zu sagen, ja, das Universum ist unvorstellbar groß, alles, was da draußen passiert, passt ja kaum in unsere Modelle und in unseren Verstand schon mal gar nicht. Aber wenn ich das jetzt noch in Relation setze mit der kleinen Welt in uns von Viren, von Bakterien oder eben mit diesem Mikroskop kannst du wunderbar zum Beispiel dir Schneeflocken angucken oder Blätter oder sowas oder Strohhalme, wollte ich schon sagen, Grashalme oder solche Sachen. Und wenn ich das dann wiederum ins Verhältnis setze zum großen Universum, dann ist Knoten im Gehirn. Das ist
du denkst bestimmt auch an den Film Hoch 10, den kennst du, ne?
Den kenne ich nicht.
Den kennst du nicht?
Nee.
Ah, da geht's einmal im exponentiell immer wieder in die Ferne, an die Weiten des Universums und dann auch nochmal genauso in die Tiefen der kleinsten Strukturen.
Ach, das ist toll.
Ich meine, der Film ist uralt, gibt es auch schon wieder als Neuauflage,
okay.
aber solltest du unbedingt mal aufschauen.
Ja, unbedingt, danke.
Hoch 10 ist ganz bekannt, auch bei Nichtastronomen.
Ja, toll, dass das jemand so umgesetzt hat, wusste ich jetzt noch nicht. Ich dachte, ich hätte eine neue Idee gehabt. Nein, wäre jetzt auch irgendwie skurril gewesen, wenn da nicht schon jemand anders auch drüber nachgedacht hätte. Aber trotzdem einfach ein schöner Impuls. Deswegen, ich hoffe, dass du vielleicht auch eben mit deinen Kindern große Freude daran hast und dass dich das einfach an diese Podcast-Folge hier dann nochmal erinnert.
Dankeschön. Und jetzt habe ich dir noch was mitgebracht.
Du hast doch schon was mitgebracht. Gut, was ich nicht behalten
durfte.
Ja, aber trotzdem.
Es gibt noch ein kleines Geschenk.
Oh Mann.
Es ist ein Puzzle.
Ach.
Das heißt, das kannst du dann mit Luna zusammen ausprobieren.
Ja.
Und da wir einen gemeinsamen Freund haben, nämlich Carsten, das ist eine Koproduktion von Carsten und mir.
Ach, ich dachte, das ist ein Foto von Carsten, was ich zusammen puzzeln
das
muss.
Das wäre also. Entschuldigung, das wollen wir nicht.
Das schneide ich nicht raus. Da musst du jetzt durch.
Carsten kann damit umgehen.
Ja.
Und zwar hatte mal die Vereinigung der Sternenfreunde angefragt, um so ein kleines Puzzle herzustellen. Und sie wollten gerne einen Kometen mit einem schönen Vordergrundmotiv.
Ja.
Das, was ich denen dann angeboten habe, das wollten sie so nicht haben. Aber eine Fotomontage wollten sie haben. Sie hatten eine ganz konkrete Vorstellung. Sie brauchten eine Windmühle. Okay, gut. So ein Foto hatte Carsten, das wusste ich.
Ja.
Und ein Kometen. Also haben wir beide Bilder zusammengetan.
Ach.
Und dabei ist dann dieses Puzzle herausgekommen.
Wie schön.
Und das kannst du mit Luna dann mal ausprobieren.
Oh, dankeschön. Das ist ja eine tolle Idee. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich drehe es mal so rum. Die Puzzlestücke sind sehr klein.
Für mich wäre das nichts.
Ich muss aufpassen, dass wenn ich nebenbei Gummibärchen esse, dass ich nicht in die falsche Schüssel greife zwischendurch. Wie toll. Vielen Dank.
Bitte schön.
Das ist ein ganz schönes Mitbringsel. Vielen Dank dafür.
Ich habe tatsächlich noch eine Kleinigkeit, damit du nicht so enttäuscht bist, dass
was?
Ich den Emshorner Meteoriten hier nicht bei dir weiterhin geben kann. Denn normalerweise,
häufiger einladen.
Ich verschenke auch Sternschnuppen. Und tatsächlich, als du mich eingeladen hast, habe ich gedacht, na, dann bringe ich natürlich eine Sternschnuppe mit. Dann habe ich bei deinem Podcast gesehen und gedacht, ja, okay. Das ist selten dämlich, wenn ich einem Astronomen eine Sternschnuppe mitbringen möchte. Ich möchte das aber trotzdem machen, denn wir haben die quasi mit der Sternwarte Neumünster zusammengebracht. So in einem kleinen Präsentationsdisplay. Und hier siehst du ein Foto, Polarlicht im Hintergrund und eine kleine Sternschnuppe mit der Kuppe der Sternwarte Neumünster
dabei. Ach, wie toll ist das
und
denn?
Und deshalb bekommst du diese kleine Sternschnuppe jetzt auch noch. Dann erweiterst du deine Sammlung.
Oh, ich freue mich total darüber. Vielen, vielen vielen Dank. Ich zeige euch das mal. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, sonst zoome ich da einfach mal kurz rein. Dann könnt ihr das von ein bisschen näher betrachten. Und ach, guck mal, der ist auch aus Campo del Cielo. Das sind die, die ich verschenke, auch die Eisenmeteoriten. Aber genau, aber das Echtheitszertifikat ist nicht von Herrn Güldenpfennig, sondern von dir. Also insofern ist es ein Unikat und auch sehr besonders. Oh Mann, da freue ich mich total drüber. Beides. Vielen, vielen Dank. Und vor allem auch vielen Dank dafür, dass du da warst.
Sehr gerne.
Dass du dich hier ins Bett gelegt hast, dass du gesagt hast, ich unterstütze einmal das Projekt, aber ich erzähle natürlich auch ganz viel über dich, über deine Geschichte. Das war ja auch sehr persönlich teilweise. Das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank, dass du dich auch so geöffnet hast. Und ich hoffe, dass du gemütlich gelegen hast.
Das ist sehr angenehm.
Vor allem doch.
Also ich hätte jetzt noch weiter liegen können.
Ja, du, an mir liegt es nicht. Ich glaube, du musst los der Kinder wegen, oder?
Ja, das stimmt.
Wir können aber kurz
sagen. Da gibt es gleich noch ein paar Termine.
Guck mal, ist die Uhrzeit noch okay?
Ich sehe das nicht.
Ach so, entschuldige. An der Seite ist die Uhrzeit noch okay. Also hier ist es jetzt 14.21 Uhr.
Nein, das passt gut, dann kann ich gleich los.
Marco Ludwig, Leiter der Sternwarte Neumünster. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war ein ganz tolles Gespräch mit dir. Ich wusste schon, warum ich mich schon so lange drauf gefreut habe. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Bestell viele liebe Grüße an deine Familie. Danke, dass ich dich ausleihen durfte. Und ich freue mich dann auf die nächsten Gespräche, die wir führen und vor allem dann auch auf den Besuch in der Sternwarte, dass wir mal zusammen in den Sternenhimmel gucken.
Machen wir.
Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß gehabt beim Zuhören und beim Zugucken dieser Folge. Habt auch wieder mal ein kleines bisschen was mitgenommen. Vielleicht haben wir euch auch ein kleines bisschen anfixen können mit Astronomie. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, gerne einfach mal bei den Sternwarten bei euch um der Ecke irgendwie nachfragen. Und ansonsten könnt ihr dieses Projekt natürlich auch weiter unterstützen, indem ihr teilt, liked, abonniert. Es gibt ja auch eine Möglichkeit, eine Kanalmitgliedschaft zu abonnieren, um das Ganze hier auch finanziell ein bisschen zu unterstützen. Ich habe auch eine Kaffeekasse bei PayPal eingerichtet. Den Link gibt es auch hier unter dem Video in der Beschreibung, damit ich natürlich auch den Podcast weiter so machen kann, wie ich das vorhabe, um auch weiter Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit und Sichtbarkeit für diese Erkrankung schaffen zu können. Falls ihr betroffen sein solltet, hoffe ich, dass ihr einen einigermaßen stabilen Tag habt. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Tschüss.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.